Wie bei einem Tiebreak im Tennis. Die sitzen da und keiner atmet mehr und denkt so, jeder, jetzt, wenn der Ball, wenn der Hammer fällt, ja, dann atmen sie quasi erst wieder. Das ist toll. Das ist herrlich. Ja, Leute, die es erstmal bei einer Auktion sind, die so einen Moment mitmachen, das ist unvergesslich. Mhm. Und auch ich, die ich so viele Auktionen erlebt habe, finde sowas immer wieder total faszinierend. Ich liebe das.
Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Episode, in der es darum geht, den Vorhang ein bisschen zu lüften. Ich befinde mich gerade an einem für mich ganz besonderen und spannenden Ort. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen zurückversetzt in meine Kindheit, in der man mit großen Augen durch die Gegend läuft, weil es hier ganz, ganz viele spannende und interessante Dinge zu betrachten und zu gucken gibt. Ich bin heute verabredet mit Anja. Anja, du bist Leiterin eines Kunst- und Auktionshauses und Auktionatorin. Anja, was heißt das denn genau? Was machst du denn da?
Ich sichte Antiquitäten und Kunst. Ich bewerte sie. Ich versuche, einen möglichst hohen Preis dafür zu bekommen im Rahmen einer Auktion und helfe so den Sammlern zu neuen Objekten und auf der anderen Seite den Leuten, die es verkaufen möchten, denen bringe ich ein bisschen Bares.
Und welche Objekte kommen da bei dir so unter den Hammer?
Wir haben ein sehr breites Spektrum, also vom Alter her 16. Jahrhundert bis ganz zeitgenössisch, 21. Jahrhundert manchmal sogar. Wir haben Kunst, also Malerei, Druckgrafik, sehr viel auf Papier auch, in Öl natürlich auch. Wir haben Möbel, Skulpturen, Porzellan, Silber, Schmuck, Teppiche, manchmal auch mal Bücher, das uns so gerade angeboten wird und was man gut auf dem Markt verkaufen kann und was irgendwie im weitesten Sinne mit Kunst zu tun hat.
Das heißt, du nimmst natürlich nicht alles, das wird jetzt schon deutlich. Nach welchen Kriterien wählst du denn Objekte aus, die du für eine Auktion oder für den Verkauf annimmst und welche nicht?
Also sie müssen verkäuflich sein. Das heißt, der Markt verändert sich ständig. Es gibt heute ganz andere Sachen, sind heute gefragt als noch vor 20 Jahren. Dementsprechend passe ich natürlich mein Angebot dem an, was die Leute auch suchen. Dann gibt es ein paar Kriterien dafür, wann etwas wertvoll ist und besondere Preissteigerungsmöglichkeit hat. Das ist zum einen, wenn die Sachen Unikate sind, also wirklich nur einzigartig hergestellt, wenn das Material ein hochwertiges ist, wenn es kunsthistorisch bedeutend ist. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Kriterien, aber wenn man das schon mal so einigermaßen beherzigt, dann fällt eine Menge raus, was Leute so als Altes irgendwie, Antikes sehen, was aber letztlich keinen Marktwert hat. Und das erklärt manchmal auch, warum eben das eine Bild, weiß ich nicht, 10.000 wert ist und das andere eben nur auf dem Flohmarkt 100, weil es eben über die kunsthistorische Bedeutung, über die Qualität, über den Werdegang des Künstlers sich dann eben abhebt von der normalen dekorativen Malerei zum Beispiel.
Woran erkennst du das denn, wenn du hast jetzt gerade eine Malerei als Beispiel genannt, woran erkennst du denn, ob ein Bild wertvoll sein kann oder nicht?
Also bei Bildern richtet sich viel natürlich nach dem Künstler. Wenn ich den Künstler erkenne, kann ich sehen, hat dieser Künstler einen Marktwert? Da gibt es Datenbanken, das kann man nachvollziehen. Das muss ein akademischer Künstler sein, er muss in verschiedenen Ausstellungen schon gewesen sein und das Werk muss ein relativ konstant qualitätvolles Werk sein. Das spricht immer schon mal dann für einen gewissen Marktwert, wenn man eben den Künstler hat. Wenn man den Künstler nicht hat, vieles aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel ist nicht signiert, das ist sehr schwer, dann den Künstler rauszufinden, dann geht man eben über die Malerei. Ist es eine qualitätvolle Malerei? Das sehe ich am Duktus, das sehe ich an der Farbgebung, das sehe ich an der Komposition. Ist der Zustand gut? Ist es auch original? Ja, ist es auch wirklich das, was es vorgibt zu sein oder ist es eventuell eine Kopie? Wie man das genau sieht, kann ich nicht erklären. Das ist learning by doing, würde ich sagen. Viel Erfahrung.
Also Erfahrung, ein bisschen Bauchgefühl, Expertenwissen, so eine Kombination aus allem. Okay. Genau. Und wie kommt es zu Situationen, in denen du gebeten wirst, Objekte zu prüfen? Ich sehe hier gerade im Raum Schränke und Vitrinen, von denen kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand mit dem Auto vorfährt und sagt, könnten Sie da mal drauf gucken? Wie kommt es dazu?
Also wir alle erben ja Sachen. Und natürlich erben wir heutzutage relativ spät. Wir sind meistens selber schon eingerichtet, wenn wir Dinge von unserer Verwandtschaft erben. Das heißt, oder man hat auch einen ganz anderen Geschmack. Das heißt, man will es per se eigentlich verkaufen. Und im ersten Zuge rufen die Leute dann an oder schauen ins Branchenverzeichnis, wo kann ich mich hinwenden? Und natürlich kommt man relativ schnell auf ein Auktionshaus. Und dann kriege ich E-Mails, kriege ich Fotos geschickt. Und da gibt es schon mal so eine erste Bewertung anhand von einem Foto. Und wenn die dann stimmt, dann kriege ich es in der Regel auch eingeliefert, dann bringt es ein Spediteur oder sowas.
Mhm. Auf welche Menschen triffst du in so einem Kontext, wenn du so Objekte auch mal anguckst? Die Frage kommt ein Stück weit daher, dass ich mir vorstellen könnte, dass gerade bei Erbstücke, hat ja nicht nur einen Materialwert für die Erben, sondern da hängen Erinnerungen dran. Das könnte vielleicht auch mal sehr emotional sein, sich davon zu trennen. Mhm. Könnte vielleicht sogar auch mal Teil eines Verarbeitungstrauerprozesses sein. Mhm. Ist das so? Erlebst du sowas auch?
Ja, viel. Ich führe viel Gespräche mit den Leuten, in denen ich natürlich auch versuche, sie zu überreden, loszulassen. Nicht, weil ich das Geschäft unbedingt machen will, aber weil ich sehe, wie es sie belastet. Dass sie die Verantwortung fühlen für ein Haus, das ihre Eltern mühsam sich zusammengespart haben, oder die Einrichtung des Hauses, ja, die alten Barockmöbel und die Teppiche und dann. Und dann sitzen die manchmal ein Jahr lang da und versuchen dann stückchenweise diese Dinge im Sinne der Eltern für möglichst viel Geld auf den Markt zu bringen. Und dann gibt es so Stück, ach, das war das Lieblingsbild meiner Mutter, nein, das kann ich nicht verkaufen, sage ich, dann hängen sie es doch zu Hause hin. Aber nein, auf gar keinen Fall. Ja, es gefällt mir überhaupt nicht. Und diese Gespräche führe ich recht oft, wo ich sage, naja, das sind Dinge. Klar, da hängen Erinnerungen dran, aber ihre Erinnerungen an ihre Eltern sterben ja nicht nur, weil sie diese Sachen weggeben. Ihre Eltern haben diese Dinge gemocht, mit sehr viel Herzblut gekauft, gesammelt. Die hatten die Freude dran. Die hätten nicht gewollt, dass sie diese Dinge behalten, ohne die Freude damit zu verbinden. Ja, also jeder verbindet mit einer Sache eine bestimmte Erinnerung, die Erfahrung, den Moment des Kaufens. Der Mensch ist ein Jäger, ein Sammler. Dieses Erjagen ist super spannend. Das kann man nicht übertragen an die nächste Generation. Die Kinder fühlen das oftmals nicht mit. Und ich führe ganz oft diese Gespräche, dass ich versuche, den Menschen das so klar zu machen. Ich sage, all diese Dinge hier, die ich bei mir habe, die im Jahr durchgehen, haben eine Geschichte. Aber diese Geschichte weiß immer nur derjenige zu erzählen, der es hat, der es erworben hat, der es gesammelt hat, der es entdeckt hat. Der Nächste nicht mehr. Mhm. Verbindet vielleicht eine neue Geschichte damit. Und wenn sie keine Geschichte damit verbinden, dann verkaufen sie es. Das hätten ihre Eltern auch genauso gewollt. Insofern ja, das ist oftmals sehr emotional. Ich finde das aber schön. Ich mag das. Aber sie fragt danach, oder du fragtest danach, was ich noch für Menschen so habe. Ich habe natürlich auch Erben, denen ist es ganz egal. Die leben im Ausland und sagen, oh Gott, die Tante Erna hat mir hier ein Haus vermacht. Hier, ich gebe ihnen Schlüssel, machen sie es leer. Ja, den Fall gibt es. Es gibt die Sammler selber, die mühsam sich mit dem Gatten zusammen eine Sammlung aufgebaut haben und jetzt sich verkleinern wollen, in die Altersresidenz gehen und sagen, wir möchten es unseren Kindern ersparen, sich darum zu kümmern, wir machen das selber, wir lösen es selber auf. Das ist sehr schwierig, weil diese Leute haben natürlich auch zu jedem Stück die Geschichte zu erzählen und sie dann davon zu überzeugen, dass heute vielleicht der Wert ein ganz anderer ist, ist sehr schwierig. Und ich habe auch diese Fälle, wo es eben keine Erben gibt, wo ein Anwalt, ein Insolvenzverwalter, ein Nachlassverwalter, ein Testamentsvollstrecker auf mich zukommt, der da sehr neutral dran geht, völlig unemotional. Und der einfach sagt, hier, mach deine Arbeit, löst das auf und am Ende kriege ich Summe X. Alles das ist gut, was bei rauskommt. Also es gibt das breite Spektrum. Kann ich auch keine Präferenz jetzt sagen, weil alles das gehört dazu. Mhm.
Was schätzen denn Menschen, die du in diesen Fragen auch ein Stück weit begleitest, außer dass man vielleicht zu einer Einigung bezüglich eines Objektes kommt? Was schätzen die an dir persönlich? Oder was glaubst du, was sie an dir persönlich schätzen?
Naja, ich sag mal, die wichtigste Eigenschaft oder die wichtigste Tugend eines Auktionators ist, glaube ich, die Liebe zur Kunst, ist aber auch die Liebe zum Menschen, ist dieses, dass du in jedem den Menschen siehst und nicht einfach nur den Kunden, und ist Ehrlichkeit. Und das sind für mich sehr wichtige Tugenden. Ich glaube, ich erfülle die auch. Ich glaube, ich strahle das auch aus. Und so kann ich eigentlich mit jedem ganz gut. Und das bringt viele Leute zu mir. Leute kommen ja nicht immer aus dem Blauen heraus, sondern ganz oft erkundigt man sich natürlich auch, wo kann ich was hingeben. Das ist ein sehr vertrauensvoller Job, den wir hier haben. Die Leute geben mir ja was in die Hand mit der Bitte, dass es eben zum bestmöglichen Preis verkauft wird. Das ist ein sehr großer Vertrauensvorschuss, den ich da bekomme. Und da erkundigt man sich natürlich vorher auch, was hast du schon mal gehört, wo kann ich das hingeben? Guck mal, du hast da auch schon mal das von deiner Tante neu verkauft oder so. Und dann gibt es solche Sachen wie auch Google-Bewertungen, jetzt heutzutage, aber früher gab es das ja noch nicht. Aber das sind Dinge, da glaube ich, schätzt man, also da habe ich, glaube ich, einen ganz guten Ruf und darauf kann ich aufbauen und solange das irgendwie gut läuft, glaube ich, komme ich dann auch mal wieder zu guten neuen Kunden. Und natürlich auch mein Team. Ich habe auch ein sehr, sehr gutes Team. Ich mache ja nicht alles selber. Auch das ist super wichtig, dass ich meine Prinzipien da vielleicht auch an mein Team vermittle. Und das Erste, was ich zu meinen jungen Leuten manchmal sage, die hier anfangen, Praktikant oder Studenten, die eben bei mir aushelfen oder auch neue Mitarbeiter, sage ich, das A und O ist hier, dass wir jeden Kunden gleich behandeln und dass wir nie nach dem Äußeren schätzen, taxieren, weil der Kunstliebhaber ist eine ganz eigene Spezie. Also das kann schon mal sein, dass der auf den ersten Blick so als Äußerliche vielleicht gar nicht so piekfein aussieht und auch noch nicht so viel Vermögen vielleicht. Aber das ist eine sehr, sehr eigene Spezie und es hat sich schon so oft bewahrheitet, dass wir manchmal wirklich die größten Schätze bei Leuten zu Hause gesehen haben, die wirklich auf den ersten Blick so aussehen, als würden sie sich jetzt nicht so viel gönnen. Mhm. Aber die stecken halt dann wirklich all ihr Geld manchmal in die Kunst. Ja. Deshalb, das ist sehr spannend und ich mag das sehr. Mhm.
Ich würde, du hast ganz viele Aspekte gerade angesprochen, auf die ich gerne eingehen möchte. Du hast ein Team an Experten und ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders ist, Experten zu führen, zu leiten, mit ihnen zusammenzuarbeiten, als in anderen Arbeitskontexten. Ich würde aber gerne nochmal den Prozess verstehen. Mal angenommen, du hast dich entschieden, ein Objekt mitzunehmen. Was passiert dann jetzt, bevor es zu einer Auktion kommt?
Also es gibt eine Ersteinschätzung, eine grobe Ersteinschätzung vor Ort. Wenn ich beim Kunden bin zum Beispiel, dann sehe ich das und taxiere es ihm ein. Sag, weiß ich nicht, 18. Jahrhundert, Wert 3.000 bis 4.000. Danach wird es zu mir geliefert oder ich nehme es direkt selber mit oder der Kunde bringt es mir dann hier ins Geschäft. Und dann erfolgt hier eine etwas detailliertere Untersuchung. Das heißt, wir gucken genau, wie ist der Zustand, wie viel ist daran ergänzt oder restauriert. Ist es so alt, wie es vorgibt zu sein? Dann guckt man auch nochmal eine Datenbank nach Vergleichspreisen vielleicht. Und dann kann natürlich so eine Ersteinschätzung schon mal korrigiert werden, nach unten und nach oben. Dann wird es etwas detaillierter beschrieben. Wenn wir mit dem Kunden dann einig geworden sind und den Vertrag, wir machen einen Kommissionsvertrag mit dem Kunden, dem Einlieferer, wenn dieser Kommissionsvertrag dann unterschrieben ist, dann geht bei uns hier intern die Arbeit los, dass man eben dann nochmal eine sehr genaue Beschreibung macht, indem man es beschreibt, also wirklich, dass man es quasi auch ohne eine Abbildung wiedererkennen würde. Das gehört zur kunsthistorischen Arbeit ja auch mit dazu. Dann wird es fotografiert. Dann wird es vielleicht noch ein bisschen hergerichtet, ja, ein bisschen hübsch gemacht. Vor dem Fotografieren in der Regel, manchmal aber auch danach erst, je nach zeitlicher Abfolge, wie es gerade so möglich ist, im Zustand, genau. Und dann wird es dekoriert, dann läuft parallel die Werbung natürlich, es kommt in einen Katalog, es wird in einem Online-Katalog wird es präsentiert, im Laden wird es präsentiert, so bis es dann eben zur Auktion kommt.
Mhm. Das heißt, es ist der Öffentlichkeit vor der Auktion zugänglich. Ab wie lange ungefähr vor einer Auktion?
In der Regel 2 Wochen vorher. Also natürlich gibt es ein paar Highlights, die werden auch vorher schon durch die Werbung lanciert, beworben. Aber in der Regel so die große Menge 2 Wochen vorher. Dann ist es der komplette Katalog im Internet. Dann kann man das komplett durchscrollen, jedes Foto aufmachen, die Beschreibung und so weiter. Und dann ist es parallel dazu auch hier in den Räumen ausgestellt. Das heißt, die Käufer haben nicht sehr viel Zeit, sich dafür zu begeistern. Das ist aber auch das Spiel der Auktion, dass man halt in einer relativ kurzen Zeit es zuspitzt auf einen Tag, an dem dann möglichst alle auf dem Marktplatz sind sozusagen und sich tummeln, um dann den besten Preis zu bekommen. Das ist das Spiel. Das ist nicht wie eine Ausstellung, wo ich 6 Wochen Zeit habe als Kunde, mich zu entscheiden oder 3 Monate oder so, sondern es ist man hat quasi diese 2 Wochen der Veröffentlichung, um sich zu entscheiden, will ich das haben oder nicht.
In meiner Vorstellung kommen jetzt vor diesen 2 Wochen schon der ein oder andere Händler, Kunstliebhaber, wer auch immer auf dich zu und versucht schon mal so ein bisschen abzuchecken, welche Dinge da...
Ich hatte auch schon Händler da, die im Vorfeld mit einem großen Koffer Geld hier standen und sagten, ich kaufe dir das vor der Auktion raus, wenn du es mir gibst, weil sie nicht riskieren wollten, dass es eben in der Auktion teurer wird. Bestimmt gibt es da auch Kollegen, die dann das ein oder andere Mal schwach werden, aber ich finde das Medium der Auktion eigentlich dafür sehr passend, um dann da den auch für den Einlieferer den besten Preis rauszufinden.
Wie viele Auktionen hast du dann schon selber geleitet? Kannst du das sagen?
Ich leite das Geschäft jetzt seit 18 Jahren. Im Schnitt habe ich 4 Auktionen pro Jahr plus immer noch so ein paar kleine Benefits-Auktionen dazu. Also komplett unter eigener Regie könnte man schon so auf 100 Auktionen vielleicht kommen. Aber ich habe auch schon sehr viel früher angefangen, auch bei Auktionen. Ich habe, also das Auktionshaus gehörte meinem Vater und ich habe auch früher schon natürlich die Auktion mit ihm geteilt. Also da oben am Pult gesessen, dicke 100 Mal, wahrscheinlich noch ein paar mehr.
Also das klingt nach sehr, sehr viel Routine. Ist das, empfindest du das auch als Routine, so eine Auktion? Oder ist das jedes Mal was anderes, was Neues, was Aufregendes? Oder ist es vielleicht auch beides?
Beides. Es ist auch Routine. Man muss sich vorstellen, so eine Auktion dauert einen Tag. An so einer Auktion versteigere ich rufe ich auf zwischen 800 bis 1000 Lots. Ich teile mir die Auktion mit einem meiner Mitarbeiter, weil man nicht unbedingt 10 Stunden bis 12 Stunden am Stück reden muss. Ist für den Kunden langweilig und auch für mich. Aber das ist natürlich Routine auch ein bisschen dabei. Dennoch ist jedes einzelne Lot spannend. Also jedes einzelne Lot, was ich aufrufe, weiß ich nicht vorher, habe ich daran einen Kunden, habe ich keinen Kunden oder habe ich 10 Kunden dran? Und das ist jedes Mal spannend.
Wie laufen die letzten 5 oder 10 Minuten vor so einer Auktion für dich ab? Bist du total im Stress und startest dann? Oder ist das so ein Moment, wo du sagst, da brauche ich nochmal, um mich zu sammeln, zurückzuziehen? Was passiert da?
Ich bin extrem unter Stress. Ich bin früher war das nicht ganz so schlimm. Früher wusste man, wenn der Saal voll war, dann läuft die Auktion irgendwie. Weil früher heißt so ein bisschen, als das Internet noch nicht ganz so viel übernommen hat, war das Publikum sehr regional. Man kannte seine Leute. Man wusste, wenn die richtigen Leute im Saal saßen, läuft auch die Auktion, weil die haben einfach gekauft. Klar, dann war natürlich schon immer ein bisschen die Aufregung, klappt auch alles mit dem Vorzeigen. Ja, geht nicht beim Vorzeigen was kaputt oder fällt einer meiner Leute aus, wird jemand krank oder passiert irgendwie sowas. Das kann immer noch sein, aber das war nicht ganz so aufregend. Heutzutage kommt die Technik dazu. Wir sind sehr stark abhängig davon, dass die Internetverbindung steht, dass das Live-Bieten möglich ist, dass die Telefonleitungen alle zustande kommen. Das sind sehr viele Parameter, die passen müssen. Und das ist schon, da hat man so wenig selber in der Hand. Also einmal zum Beispiel bei einer Auktion just an diesem Samstag, wo dann die Auktion stattfand, war irgendwie hier im Ganzgebiet Frankfurt viel Vodafone aus. So, dann weiß man, dass zum einen die Kunden nicht erreicht werden können, die hier in Frankfurt vielleicht telefonisch mitbieten möchten per Vodafone. Und zum anderen natürlich haben wir unsere Leitung zum Teil auch darüber laufen lassen. Wir haben immer doppelte Absicherung, aber das ist sowas, das erfährt man eine halbe Stunde vor der Auktion und dann geht der Puls hoch. Und das legt sich dann in dem Moment, wenn man weiß, okay, das erste, zweite Los ist jetzt hier gelaufen, alle Telefone gehen, im Internet steht auch, dann kommt so langsam die Beruhigung.
Würde bedeuten, dass du unglaublich lösungsorientiert sein musst. Du hast wenig Zeit und musst sofort eine Idee entwickeln.
Absolut. Aber ich würde mal sagen, das ist eine meiner Stärken. Ich bin extrem pragmatisch, sehr lösungsorientiert und weiß, vielleicht bin ich auch ein bisschen Control-Freak, aber das hat sich dann auch schon als gut herausgestellt, dass ich natürlich sämtliche Abläufe selber auch kenne. Also klar habe ich meine Experten für alles. Ich habe natürlich meinen IT-Berater und, aber ich weiß schon eigentlich auch, wie alles selber läuft, dass ich in so einer Situation auch relativ schnell selber entscheiden kann, okay, wir gehen auf Plan B.
Du hast gesagt, dass eine Auktion dann besser läuft, wenn du Käufer im Publikum hast. Das macht ja auch total Sinn. Gibt es da einen Handlungsspielraum, den du hast? Also versuchst du gezielt Menschen anzusprechen, auf eine Auktion hinzuweisen, von denen du weißt, dass dort Dinge sind, die interessant sein können? Oder überlässt du das dem Schicksal oder Zufall?
Schwierig. Ich unterscheide mich insofern schon von einem Galeristen, dass ich das nicht ganz so viel leisten kann bei der Menge der Objekte, die ich da habe. Wenn ich überlege, pro Auktion 1000 Lots, ich habe einen festen Kundenstamm von ungefähr 6000 Adressen, die regelmäßig immer mal wieder was kaufen, nicht jede Auktion, aber so, plus nochmal sehr viele, die pro Auktion einmalig dazukommen. Ich kann nicht überblicken, wer da was sammelt und so weiter. Aber natürlich gibt es immer mal Sahnestückchen, wo ich genau weiß, das ist besonders wertvoll. Dafür habe ich die drei Sammler und natürlich spreche ich die im Vorfeld an. Es gibt auch mal was, was vielleicht für ein Museum oder für eine öffentliche Sammlung interessant ist. Die müssen viel länger Vorlauf einplanen, weil die ihre Gelder ja auch immer erstmal organisieren müssen. Denen reichen diese normalen 2 Wochen der Veröffentlichung vor einer Auktion nicht. Das heißt, die spreche ich natürlich auch im Vorfeld an. Weil es ist ja auch schön, wenn man mal was in einem Museum vermitteln kann, zum Beispiel. Dann mache ich das natürlich auch. Aber ich kann nicht, wenn jetzt jemand sagt, ich sammle Kinderporträts oder ich sammle alles, was von Penck ist, dann kann ich nicht immer, wenn irgendwas davon aufpoppt, den ansprechen. Dann kann ich immer nur anbieten, ich informiere dich über Newsletter, was alles da ist, aber du musst auf mich zukommen und nachfragen.
Jetzt behaupte ich einfach mal frech, den Prozess einer Auktion, den könnte ich lernen. Also ein Objekt zu beschreiben, den Ablauf zu beschreiben und trotzdem weiß ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass du einen sehr viel höheren Preis erzielen wirst, als ich das könnte. Woran liegt das?
Also ich glaube, mein Geheimnis kann ich jetzt hier nicht der Öffentlichkeit preisgeben.
Schade.
Nein, das ist wahnsinnig. So ein Tag Auktion ist sehr anstrengend. Aber es ist auch ganz, ganz toll, weil ich an dem Tag ganz viel kommuniziere mit meinen Kunden. Es läuft so viel über nonverbale Kommunikation, über Blickkontakt, über Gestik. Ich sehe, wenn ich ein Lot aufrufe, sehe ich in der Regel schon, welche Leute dafür jetzt bieten möchten, ohne dass sie es eigentlich signalisieren. Das sieht man an der Körperhaltung. Sie werden nervös oder besonders ruhig oder zappeln irgendwie rum. Oder manche bieten sehr schnell, reißen sofort die Karte hoch, ja, damit sie sicher gehen, ich sehe sie. Manche warten bis kurz vor dem dritten Hammerschlag ab, um dann ganz souverän sozusagen nochmal ihr Interesse zu bekunden. Aber alles das nehme ich natürlich wahr und man kann damit sehr schön, man hat eine unglaubliche Macht da oben. Weil ich spiele natürlich, und das macht letztlich auch eBay, hat das sehr schön dargestellt, dieses 1, 2, 3 meins. Das ist ein Phänomen, was die Menschen aus ihrer Reserve lockt und was mir Spaß macht. Ja, das ist toll und ich bin auch jemand, der auch immer wieder die Leute dazu aufmuntert, an so einer Auktion teilzunehmen und ruhig auch noch, klar, man sollte sich ein Limit setzen vor einer Auktion, aber wie oft sind Leute jahrelang traurig über etwas, weil sie eben wegen 100 Euro am Schluss nicht mehr noch eins draufgelegt haben. Und ich sage, wenn du es dir leisten kannst, ja, dann entlohnt dich dieses Stück so viel für das bisschen Geld, was du vielleicht am Ende mehr gehabt hättest, ja, aber es ist eigentlich...
Die 100 Euro hast du irgendwann vergessen.
Die hast du irgendwann vergessen, dieses Stück. Es gibt wirklich Kunden, die trauen 10 Jahre einem Objekt nach, weil sie zu knauserig waren, bei der Auktion das letzte Stück draufzulegen. Und da ich das weiß und da ich natürlich meine Kunden kenne und auch im Vorfeld ja auch mit meinen Kunden rede, es kommt ja nicht ein wildfremder Mann rein, der nur bei, oder Mensch, Kunde, der bei der Auktion sitzt, einmalig die Hand hebt und wieder geht, sondern ich habe ja hier ein Vorgespräch in der Regel. Der hat sich das hier angeschaut, einer meiner Kollegen oder ich haben ihn beraten dazu und solche Sachen. Ich weiß ja auch, ist er das vorher begehrt, dann sage ich auch schon, oh, sie werden viel Konkurrenz haben oder da könnten sie Glück haben. Ja, das ist im Moment nicht so sehr nachgefragt, da können sie Glück haben, wenig Konkurrenz haben. Also ich bereite die Kunden ja auch gerne ein bisschen drauf vor und es ist dann natürlich auch schön bei der Auktion, dass dann auszuspielen.
Welche Spielmöglichkeiten hast du auf einer Auktion, um eine Dynamik zu beeinflussen, um Einfluss in das Geschehen zu haben? Ich habe gerade so das Bild, du bist eine Dirigentin. Was sind deine Variablen? Was kannst du tun, um etwas in eine gute Richtung zu lenken?
Ja, man kann natürlich Druck ausüben, man kann einfach möglichst mit der Zeit arbeiten, dass man sagt, gut, ich mache jetzt den Zuschlag, den ersten, zweiten, dritten, ganz schnell sozusagen. Man kann das in die Länge ziehen, indem man wirklich so eine unerträgliche Spannung aufbaut. Man kann den Wert des Objektes nochmal herausheben. Ja, kann man drauf eingehen? Muss man auch nicht. Man kann, das kann man jetzt bei einer normalen Auktion nicht so schön, aber bei Benefits-Auktionen kann man das sehr schön ausspielen, diese Konkurrenz ausspielen. So nach dem Motto, Sie möchten es doch eigentlich haben. Sie möchten es doch Ihrem Nachbarn gar nicht. Sie gönnen es ihm doch gar nicht. Das kann ich nicht bei einer richtigen Auktion machen. Ja, die Zeit habe ich auch gar nicht dazu. Aber weil der Tag ist ja begrenzt irgendwie. Aber bei einer Benefits-Auktion, wenn man, weiß ich nicht, für 30 Objekte irgendwie eine Stunde ansetzt oder so, das kann man herrlich ausdehnen und das macht sehr viel Spaß. Das kann man mit Humor. Man kann so viel auch machen, indem man das Ganze charmant und lustig macht, so eine Auktion. Nicht so ernsthaft, dass dieser Wert des Geldes ein bisschen zurücktritt. Einfach hinter dem Erlebnis des Ersteigerns, hinter dem Erlebnis, dieses Objekt jetzt nach Hause zu tragen. Und dann, wenn man das schafft in der Auktion, den Leuten das zu vermitteln und eben dieses Monetäre so ein bisschen ausblendet, ich glaube, dann haben alle natürlich erstens Spaß und bieten auch gerne. Und dann, schön ist, ich hatte mal eine Auktion zum Beispiel von einem, wenn man so Nachlässe hat von berühmten Leuten irgendwie, gibt es ja jetzt, angefangen war das Turn und Taxis, die hatte angefangen damals ihr Hab und Gut irgendwo, oder das ein Schloss aufgelöst, ein Depot aufgelöst war es ja am Ende nur. Das sind immer ganz besondere Auktionen, weil die Leute möchten gerne ein Stück daraus mitnehmen. Und wenn man das dann so merkt, dann ist da auch letztlich das Geld völlig egal. Ja. Ich hatte das einmal, eine von der Persönlichkeit, den viele kannten, wo viele mit was verbunden haben, was sehr Positives verbunden haben. Und diese Auktion war unglaublich, weil man hat gemerkt, die Leute haben sozusagen ihr Verhältnis zu Geld völlig ausgeblendet. Für fast nahezu, also zum Teil wirklich geringwertige Dinge, die dekorativ und hübsch waren, gab es Bietgefechte, waren unglaublich. Ich habe die doppelte Zeit des geplanten verbraucht und wir haben, glaube ich, 96% verkauft. Eine unglaubliche Summe, weil die Leute wollten was von diesem Event mitnehmen, eine Erinnerung.
Hast du da auch manchmal das Gefühl, du bist in einem Spannungsfeld, wenn du merkst, da verrennen sich Menschen vielleicht auch ein Stück weit oder sind so in einer Trance drin oder so in einem, nicht negativ gemeint, aber kompetitiven Ich will's haben oder ich will derjenige sein, dass du dir manchmal denkst, oh, eigentlich sollte man den jetzt vor sich selbst schützen?
Ja, gibt es auch. Gerne würde ich das manchmal ein bisschen lenken, wenn ich zwei Kunden habe, wo ich weiß, der eine ist sehr solvent und der andere spart sich's wirklich von seiner Rente ab oder so, dann würde ich natürlich auch gerne irgendwo ihm eine Grenze setzen. Aber der Mensch ist seines Glückes Schmied und
auch für sich selbst verantwortlich.
Für sich selbst verantwortlich, ja. Genau. Mhm. Da kann ich ein bisschen Einfluss nehmen, indem ich auf der einen Seite ein bisschen schneller zuschlage sozusagen als auf der anderen, aber am Ende entscheidet jeder für sich selber. Mhm.
Was sind, wie würdest du so einen Stimmungsbogen während einer Auktion beschreiben? Es ist ja eine ganztägige Veranstaltung. Was nimmst du da wahr? Gibt es da verschiedene Akte?
Oder naja, es gibt ja Stücke, die es in jeder Auktion gibt. Die sind nett und die werden auch gekauft und es gibt Highlights. Und natürlich merkt man schon, wenn es auf dieses Highlight zugeht, sozusagen, wo man weiß, man hat schon so potenziell 10, 12 Kunden dafür, dann wird es eine unglaubliche Unruhe im Saal. Und wenn dieses Lot dann aufgerufen wird, ist sofort mucksmäuschenstill. Da atmet quasi keiner mehr. Das sind dann solche Objekte, die gehen gerne mal in dreistelligen Bereich. Dann hat man, weiß ich nicht, 4 bis 8 Telefonleitungen belegt. Leute, die eben aus dem Ausland zum Beispiel per Telefon drin sind. Dann hat man im Saal einige Leute, auch Leute im Saal, die nochmal mit einem anderen telefonieren, weil sie das in Verbindung mit jemandem irgendwie bieten oder sich beraten lassen am Telefon oder so. Dann poppen aus dem Internet noch irgendwie Gebote hoch. Also man merkt schon, da haben jetzt alle hier wirklich eine Woche drauf zugefiebert, auf diesen Moment. Und das ist faszinierend, da dann die Ruhe, also es ist schon auch schwer, da dann die Ruhe zu bewahren, weil du musst alle ja gleichzeitig bedienen. Und ich muss ja trotzdem konzentriert bleiben. Also ich kann mich in diese Stimmung ja nicht der so hingeben. Ich muss ja trotzdem rechnen. Meine Schritte sind ja im Kopf, werden ja jedes Mal kalkuliert. Ich darf auch nicht vergessen, bei wem war ich, wer hat das letzte Gebot abgegeben. Ich habe schriftliche Gebote noch manchmal vor mir liegen, die muss ich auch, die biete ich dann selber aus. Also das sind 4 Spielplätze, die muss ich dann alle zusammenbringen. Und man merkt, das Publikum sitzt da wie bei einem Tiebreak im Tennis. Die sitzen da und keiner atmet mehr und denkt so, jeder, jetzt, wenn der Hammer fällt, ja, dann atmen sie quasi erst wieder. Das ist toll. Das ist herrlich. Ja, Leute, die es erst mal bei einer Auktion sind, die so einen Moment mitmachen, das ist unvergesslich. Und auch ich, die ich so viele Auktionen erlebt habe, finde sowas immer wieder total faszinierend. Ich liebe das.
Ist das etwas, was du im Vorfeld ein Stück weit einplanst, wenn du die Agenda setzt?
Ja. Definitiv verteile ich das ein bisschen auf den Tag. Aber natürlich sind auch manchmal Sachen dabei, die auch unverhofft hochgehen. Mag sein, weil zwei Sammler sich darauf fokussiert haben, weil es so speziell ist, dass ich das gar nicht voraussehen kann. Gibt es auch mal, dass ich mich in der Einschätzung auch mal vertue, dass ich sozusagen den Sammlerwert nicht so hoch einschätze. Wir hatten auch schon mal ein kleines Gemälde, das war sehr undeutlich signiert und war eine kyrillische Signatur, also ein russisches Bild mit der kyrillischen Signatur in einer kyrillischen Handschrift, die wir so nicht entziffern konnten. Und wir konnten es einfach nicht zuordnen. Und natürlich, dank Internet kamen zwei, drei russische Sammler, die das sofort erkannt haben, von der Malerei her, vom Sujet her und so weiter, und haben das dann auf ein 20-faches hochgetrieben. Und sowas kann ich nicht voraussehen. Natürlich merke ich im Vorfeld der Auktion schon an einem Interesse. Oh, ups, da ist mehr drin. Ja. Das heißt, ich weiß das dann am Tag der Auktion dann schon, aber ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Das ist dann auch sehr schön. Und das ist das Gute daran. Bei einer Auktion, und deshalb vielleicht ist das im Moment auch so ein wahnsinnig interessantes Medium, und die Leute gehen gerne auf Auktionen und geben gerne Dinge auf eine Auktion, weil es ist so, man verschleudert nichts. Also wenn ich jetzt was verkaufe, auf dem Flohmarkt oder so, weiß ich nie, wäre es vielleicht eigentlich wertvoller gewesen. Und bei einer Auktion ist es ist wie ein Markt, ja. Und es bringt den besten Preis, weil es ist derartig transparent. Es sehen so viele Menschen auf meinen Katalog, greifen online ungefähr, also es sind pro Auktion ungefähr 25.000 Zugriffe. Man kann davon ausgehen, jeder geht vielleicht dreimal drauf. Lass es 8.000 Leute sein, die darauf zugreifen. Auf unterschiedlichste Objekte. Die Dinge bringen ihren Marktwert. Da fällt heute nichts mehr durch. Ja, und das ist eine schöne Gewissheit.
Das heißt, der Markt ist auch deutlich transparenter
Ja,
geworden, als es früher war.
viel.
Internet hast du gerade angesprochen. Das heißt, die Möglichkeit, sich kundig zu machen, eine
Ja.
Markteinschätzung, eine Preiseinschätzung vorzunehmen, sind deutlich anders. Inwiefern beeinflusst das denn dein Geschäft?
Eigentlich nur positiv. Ich erinnere mich schon an vor Einführung des Internets, so um 2000 rum, kurz bevor ich denn das übernommen habe, habe ich manchmal gedacht, meine Güte, wir haben so schöne Sachen hier und es kauft sie keiner. Warum denn nicht? Aber ich denke, da ist einfach nicht der Richtige dafür. Ja. Wir haben regional und hat man ein relativ begrenztes Publikum, was den Katalog gesehen hat und was auch hierher gekommen ist. Und damals musste man die Sachen auch anschauen. Man konnte auch nicht einfach aufgrund von einer Katalogbeschreibung kaufen. Man musste eigentlich eine Reise auf sich nehmen und es dann dort anschauen, in die Hand nehmen, wie sieht es aus, wie fühlt es sich an und so. Und da hat natürlich das Internet eine Lücke geschlossen, das eindeutig.
Das heißt, du hast Zugang zu viel mehr
Einem
Händlern
Riesenmarkt.
oder vice versa.
Ja.
Okay, also eher eine
Total. Es
positive
hat auch
Kraft.
eine negative Seite, dass natürlich auch der Kunde sich im Vorfeld schon sehr informiert und meint, sehr viel zu wissen. Was schwierig ist, weil Leute oftmals mit einer sehr hohen Preisvorstellung schon zu mir kommen, weil sie eben über einen Maler recherchiert haben oder weil sie was Vergleichbares bei Bares für Rares oder so gesehen haben. Und dann muss ich die natürlich auch manchmal wieder runterholen von dem Podest und sagen, naja, schau mal, das hier war ja sehr hochwertig, aber was du hier hast, ist eben nur eine Studie dazu oder ist eben im Zustand schlechter oder. Also es ist nicht unbedingt immer gut, dass die Leute so viel Information haben. Auch wenn ich mal was habe, wo ich einen etwas höheren Preis vielleicht verlange, einfach weil mein Einlieferer einen höheren Preis haben will. Und bisher vielleicht Werke von dem Künstler im letzten Jahr weniger gebracht haben, dann haben auch da die Kunden natürlich den Blick auf diesen Marktpreis und sagen, naja, letztes Jahr waren da zwei, drei Stück, die haben aber hier in Köln und in Berlin nur 1.000 gebracht, wieso willst du jetzt hier 2.000? Dann ist das manchmal schwierig, das anzubringen. Mein Argument ist halt, das kann sein, aber letztes Jahr hast du es ja nicht für 1.000 gekauft. Und wenn du letztes Jahr da gewesen wärst, wäre es vielleicht auch, wenn du dagegen geboten hättest, auf 2000 hochgegangen. Jetzt kannst du es kaufen und jetzt kostet es halt 2000. Also man muss dann halt sehr viel mehr argumentieren zum Teil. Also es ist nicht, macht es nicht immer leichter, aber natürlich eröffnet es den Markt, hat eine Breite angenommen, die schön ist. Mhm. Ja, für uns als Auktionshaus unentbehrlich. Mhm. Auch zum Recherchieren. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt, ich kenne viele Maler kenne ich, weil ich oft was von ihm in der Hand gehabt habe. Aber sehr viele Künstler sehe ich das erste Mal was von ihm. Dann kann ich natürlich dank Internet auch mir Vergleichsbilder anschauen. Früher musste ich in die Nachschlagewerke gucken und habe gesehen, gut, der hat da und da studiert, der hat das und das gemalt, das passt in sein Werksverzeichnis und so weiter, es passt rein, aber ich habe keine Abbildung gesehen. Ich konnte mir nicht jedes Mal in die Deutsche Bibliothek gehen und mir sämtliche Bücher dazu ausleihen quasi. Während ich heute einfach auf Kunstpreis oder Kunstdatenbanken, selbst Google, das Wikipedia steuern dazu bei, kann ich wunderbare Recherche betreiben und weiß dadurch natürlich sehr viel mehr als früher.
Das heißt, du hast Zugriff auf Kunstdatenbanken, bei denen du Kriterien angibst und dann einfach sehr viel mehr Informationen zusammentragen kannst.
Ja.
Okay, verstanden. Du hattest vorhin gesagt, dass du das Geschäft von deinem Vater übernommen hast. Mhm. Das ist ja dann ganz offensichtlich ein Generationenwechsel, auch für das Haus, für die Institution. Also eine starke Veränderung gewesen, sicherlich. Und ich denke, in Veränderungen ist es immer das eine und das andere. Es ist die Würdigung dessen, was bisher war und ist. Und es ist vielleicht auch die Möglichkeit, den einen oder anderen eigenen oder neuen Akzent zu setzen. Was nimmst du mit und was hast du an Akzente gesetzt?
Du hast es sehr schön formuliert, weil das war natürlich genau mein Anliegen, als ich übernommen habe. Ich war sehr jung, ich war damals 32 bestimmt und als Frau in der Branche auch ziemlich relativ, damals zumindest außergewöhnlich, zumal mein Vater das sehr stark, Auktionator ist immer sehr stark personenbezogen, weil der Auktionator ist derjenige, der, ich kenne heute noch Leute, die kommen zu mir und sagen, ach, das habe ich vor 30 Jahren bei ihrem Vater gekauft. Eigentlich hat der Kunde es im Auktionshaus gekauft, aber er personifiziert das mit oder verbindet das mit dieser Person, Auktionator so. Und dann kam ich daher deutlich jünger und Frau und habe natürlich erstmal nach außen hin immer wieder auch mir auf die Fahne geschrieben, ich halte die Tradition. Ich bin dankbar für das, was ich übernehmen konnte und ich halte die Tradition. Das fing so an bei der Veränderung des Logos, dass ich gesagt habe, gut, wir verändern das, wir verändern leicht die Farbe, leicht den Schwung, aber vom Prinzip lassen wir es gleich. Mhm. Bei so kleinen Dingen fängt es an. Ja.
Das hat sich nach Schritt für Schritt.
Schritt an. Für Schritt. Mhm. Es war Schritt für Schritt, weil natürlich aber auch unser Publikum ein sehr traditionsliebendes ist. Der Antiquitätensammler ist per se ein bisschen älter, etwas gediegener, liebt das Alte, die Tradition. Natürlich haben wir mittlerweile auch sehr stark umgeschwenkt, auch auf moderne Kunst. Aber auch das musste ich langsam machen. Ich konnte nicht von heute auf morgen sagen, ich verabschiede mich von den Antiquitäten und mache nur noch moderne Kunst. Jetzt machen wir beides. Ich werde auch immer beides beibehalten.
Du musst das Haus ja auch anders positionieren.
Man muss es anders positionieren.
Das ist ja dann für moderne Kunst nicht immer schon bekannt gewesen.
Ganz genau. Es war nicht für moderne Kunst bekannt. Das muss man auch langsam und behutsam machen. Ein junges Publikum ansprechen. Ich will nicht das alte Publikum verkretzen und nur die Neuen haben, nur die Jungen haben. Ich will beide ansprechen. Aber sowas muss man uns sehr behutsam machen. Das ist ein sehr schmaler Grat. Ich denke, ich habe ihn ganz gut hingekriegt.
Hast du Widerstand gespürt?
Ach klar, am Anfang schon. Ja, am Anfang gab es schon Mama wieder, gerade so die älteren Herren, die sagen, ich möchte aber hier mit den Senior sprechen, wo ich sage, tut mir leid, der Senior hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Genau. Mhm. Manchmal ist natürlich mein Vater noch mit dazugekommen irgendwie und hat dann aber, dafür bin ich ihm sehr dankbar, gesagt, aber bitte sprechen Sie doch mit meiner Tochter. Ich habe hier nichts mehr zu sagen, so ungefähr, ja. Das war ein sehr geradliniger Übergang, was großartig war. Ich kenne viele Familienunternehmen, da läuft das nicht so und das kann sehr schwierig sein. Mhm. Das war bei uns eigentlich sehr, sehr schön. Natürlich hat er mich auch meine Fehler machen lassen, das gehört dazu. Aber es ist aber nach wie vor so, dass ich immer noch denke, mein Gott, du hast noch viel zu wenig verändert. Ja, ich meine, die Zeiten verändern sich ja auch wahnsinnig schnell und dadurch, dass man auch immer so im Geschäftsbetrieb drin ist, gibt es manche Abläufe, die man nicht mehr so hinterfragt. Ich bin natürlich auch so ein bisschen aufgewachsen, damit reingewachsen und manchmal wünsche ich mir, ich hätte mehr von Anfang an mehr Abläufe mir selber ausdenken müssen, dann hätte ich sie vielleicht etwas anders aufgebaut, als sie so im laufenden Betrieb einfach zu übernehmen.
Ja, immer dann, wenn eine Selbstverständlichkeit reinkommt, eine Routine reinkommt, hinterfragt man das nicht natürlich.
Ja. Ja.
Klar. Mhm. Wo holst du dir denn Impulse? Wo holst du dir andere Perspektiven, neue Gedanken? Was bereichert dich da?
Also klar guckt man hier und da auch mal auf Kollegen. Viel in Gesprächen. Also ich bin viel in Netzwerken, viel in Frauennetzwerken verhaftet. Ich bin und in Gesprächen gerade mit anderen Frauen, die viel Verantwortung haben, die sich immer wieder neu erfinden, holt man sich viele Impulse. Und das, was ich wirklich vielleicht in den letzten Jahren ganz besonders mitgenommen habe, ist, dass nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass man viele Dinge ständig hinterfragen muss und immer wieder auch mal neu aufziehen. Sich selber, sein Geschäft, seine Außenwirkung, alles das kann man immer wieder hinterfragen, sollte man auch immer wieder. Und da kommen ganz viele neue Impulse.
Hast du eine persönliche Vision, wo du mit dem Haus hin möchtest, in welche Trends du aufgreifen möchtest oder was dir so im Blick nach vorne wichtig ist?
Klar, gewisse Abläufe müssen definitiv hier ein bisschen gestrafft werden. Natürlich habe ich ganz viele Sachen, die ich mir vorgenommen habe für die nächsten Jahre. Dazu gehört auch, dass wir, also ich werde nicht jünger. Und ich habe nicht vor, das völlig außer Acht zu lassen sozusagen und auch wo das Ganze mal hingeht hier. Mein Team muss sich verjüngt sich auch und da muss man umdenken. Junge Leute arbeiten heute ganz anders. Wir kommen eigentlich, also einer meiner Mitarbeiter ist so lange dabei, wie ich alt bin. Der andere ist auch schon über 20 Jahre hier. Früher war das auch so, man ist lange im Unternehmen geblieben, wir sind wie eine große Familie. Aber ich merke natürlich, dass es in der jungen Generation schwierig ist, solche Commitments zu bekommen. Die jungen Leute hängen nicht mehr so sehr an der Arbeit oder sind auch nicht mehr bereit, sich so sehr da einzubringen und das eben wie eine Familie zu sehen, sondern da ist der Job und da ist die Work-Life-Balance, die ist immer wichtig, da ist der Job, da ist das Privatleben. Und da merke ich, dass es schwierig ist, hier Nachwuchs zu finden. Dementsprechend muss ich vielleicht einfach gewisse Prozesse hier umorganisieren, weil so wie es jetzt ist, läuft es dann nicht mehr weiter. Ich habe auch in den letzten 20 Jahren sehr viel Herzblut hier reingelegt, auch sehr viel Zeit und sehr viel Privatzeit. Meine Kinder mussten zurückstecken und so, mein Privatleben insgesamt. Und klar, das gehört natürlich auch dazu, wenn man auf die 50 zugeht, dass man solche Dinge hinterfragt und auch merkt, ups, die nächsten 20 Jahre schaffst du das so vielleicht auch nicht mehr. Und das sind Kriterien, die ich mehr in Fokus nehme vielleicht, die ich mir ein bisschen mehr anschauen muss und dann dementsprechend vielleicht manche Sachen etwas umstrukturieren.
Ich finde es auch ganz toll, sich überhaupt regelmäßig mal anzugucken, wo setze ich gerade meine Prioritäten in meinem Leben, was tue ich gerade, wie viel Zeit investiere ich in was und ist das gerade okay oder möchte ich da was verändern? Wenn man das nicht tut, läuft man in so einen Zirkel hinein und lebt so vor sich hin. Von daher ist das ja eine tolle Sache. Ich möchte aber nochmal auf das Thema zurückkommen. Du hast jetzt gerade die Herausforderung der jungen Generation beschrieben. Mich würde aber auch interessieren, wie gelingt es dir, Kolleginnen, Mitarbeiter zu motivieren, die schon sehr lange dabei sind? Das ist ja auch nicht naturgegeben, dass die mit Freude und Spaß zur Arbeit kommen. Was gibst du denen oder was brauchen die, was erwarten die vielleicht auch von dir und was erwartest du von denen?
Das Gute ist, dass ich da nicht so viel selber dazu tun muss, sondern unser Beruf ist einfach so unglaublich faszinierend und spannend. Jeder, der hier auch nur einen Monat mal war, möchte gerne hier bleiben, weil es ist nie ein Tag wie der andere. Man lernt jeden Tag dazu. Es ist eine so unglaublich faszinierende und wunderschöne Kombination aus Umgang mit Menschen, Umgang mit Kunst, Umgang mit Geschichte. Man ist an einem schönen Arbeitsplatz. Man hat nette Kollegen, nette Kunden. Es gibt, glaube ich, keinen schöneren Beruf. Insofern muss ich nicht so viel Anreize schaffen für meine Mitarbeiter, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich der Beruf, der einen dabei hält.
Trotzdem bist du ja diejenige, die ein Stück weit auch den Rahmen setzt.
Ja, also klar, ich weiß auch, dass meine Mitarbeiter auch das alles gerne für mich tun, weil ich aber auch alles für sie tue. Also wir sind schon wirklich ein eng zusammengewachsenes Team. Ist mir auch ganz wichtig. Und wir verstehen uns untereinander sehr gut. Wir arbeiten hier auf einem echt engen Raum zusammen. Wir haben keine, ist quasi wie ein Großraumbüro sozusagen. Also wir, aber jeder hat seinen Schreibtisch, aber jeder kriegt alles ständig mit von Kundengespräche, alles. Man kann sich natürlich auch mal zurückziehen, aber eigentlich nicht so wirklich. Deshalb, man muss gut zusammenarbeiten können. Wir haben sehr viel Spaß. Ich meine, wir reden mit Menschen. Menschen erzählen uns die Geschichten, wie sie zu etwas gekommen sind, die Geschichten von ihren Sachen. Das ist für jeden immer wieder spannend. Wir sehen ja, was diese Kunst, also an dem Erfolg von Bares für Rares, sieht man so ein bisschen, was für eine Faszination diese Dinge ausstrahlen. Davon, glaube ich, leben wir hier jeden Tag. Und davon nehmen wir ganz viel mit nach Hause. Meine Mitarbeiter wie ich. Deshalb sehe ich meine Rolle da gar nicht so sehr im Fokus.
Ich würde gerne nochmal verstehen, inwiefern sich das ganze Setting möglicherweise verändert. In welche Richtung geht das? Welche Trends wirken ein? Was tut sich da? Ich habe verstanden, dass der typische, der gemeine, in Anführungszeichen, der gemeine Kunsthändler oder Kunstliebhaber schon ein paar Semester drauf hat. Dementsprechend wird wahrscheinlich das Interesse an bestimmten Objekten auch ein Stück weit vorbestimmt sein. Könnte es sein, dass da auch ein Generationenwechsel in Richtung Käufer oder in Richtung dem typischen Menschen, der in einer Auktion sitzt, stattfindet? Oder muss das stattfinden und hat das noch gar nicht stattgefunden? Was ist wichtig, damit das Haus auch zukunftsfähig aufgestellt ist?
Ist ein Riesenthema. In der Tat, der klassische Kunstsammler, klingt jetzt so krass, aber stirbt eigentlich aus. Weil wir als jetzt junge Generation und der klassische Kunstkäufer ist, sagen wir mal, zwischen 30 und 50. Ja, der hat schon so sein finanzielles Polster sich so langsam angehäuft, hat ein bisschen Spielgeld, womit er sich Kunst kaufen kann. Diese Generation ist im Moment ist keine Sammlergeneration. Wir lieben den Freiraum. Wir reisen viel, wir leben viel, wir lieben das Event, aber wir legen unser Hab und Gut nicht so sehr in Dinge an. Ja, wir diversifizieren, wir investieren ein bisschen in Immobilien, vielleicht auch mal in ein schönes Kunstwerk, aber auch in ein schönes Auto oder eben sowas. Statussymbole sind wichtig. Es ist nicht mehr dieses nur Kunst. So, das heißt, da ist eine Riesenkundschaft fehlt. Und um diese junge Generation zu bekommen, musst du ganz anders agieren. Es reicht eben nicht mehr, dass du einfach nur einen schönen Katalog machst und es anbietest, sondern du musst das Event dahinter schaffen. Die Auktion ist ein Event, Gott sei Dank. Ja? Aber könnte man noch viel, viel mehr machen. Mit kleinen Ausstellungen, mit Sonderevents und du musst sie online bedienen. Du musst ganz, ganz viel Informationen online präsentieren, damit sie möglichst ohne sich von zu Hause wegzubewegen, wenn sie nachts um 12 nach einem langen Meeting oder sowas nochmal ins Internet gucken, dass sie sich informieren können. Es muss jederzeit erreichbar sein quasi. Du musst ihnen jeden Kanal bieten, um zu kaufen. Das ist die Herausforderung, denke ich, für unser doch relativ angestaubtes Metier.
Das heißt, was ich verstehe, ist, das System Auktion, das ist generationenübergreifend.
Absolut.
Die Sehnsucht des Menschen, etwas Besonderes mitzunehmen. Ja. Die Sehnsucht des Menschen, für sich den besten Preis zu bekommen. Die Lust an der Spannung, an der Aufregung, das Beäugen, wer sind die Konkurrenten und so weiter. Mhm. Also das hört sich nach etwas an. Ich glaube, das ist im Menschen drin, ob wir das uns selbst eingestehen wollen oder nicht, aber ein Stück weit ist das einfach drin und ist auch in Ordnung. Aber was sich verändert, ist der Zugang zur Auktion, die Information und die Objekte.
Objekte
verändern
auch.
Die sich auch?
Sehr stark. Es gibt im Kunstmarkt, gab es immer schon Modeerscheinungen sozusagen. Es gab eine Zeit, da war Barock sehr, sehr gefragt. Im Moment ist es das nicht so sehr. Es gab eine Zeit für Art Deco, für Biedermeier. Im Moment ist alles, also je moderner, umso besser. 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, das ist das, was im Moment die Preise bringt. Wenn wir uns anschauen, was die höchsten Zuschläge in den letzten Jahren erzielt hat, das waren alles zeitgenössische Künstler. Das ist angefangen mit Gerhard Richter, Jeff Koons, das sind die großen Highspotter, die da die großen Preise erzielen. Da muss man lange warten, bis dann mal ein Künstler kommt aus dem 18. Jahrhundert, ein Altmeister oder vielleicht mal einer dazwischen, natürlich, ja, große Namen wie Picasso oder Modigliani kommen dann nochmal, so eben Jahrhundertwende. Aber eben, wie gesagt, Altmeister und sowas sind da nicht viele vertreten. Mhm. Das ist im Moment einfach nicht in. Und man muss auch dazu sagen, es ist noch eine Verschiebung vielleicht, die man auch dazu nennen muss. Diese frühere Kunstsammlergeneration, die kannten sich sehr gut aus. Die haben ihre ganze Privatzeit da reingesteckt. Der moderne Kunstsammler hat nicht mehr diese Zeit. Wir leben in einer ganz schnelllebigen Zeit, wir sind alle wahnsinnig beschäftigt, unsere ganzen Social-Media-Kontakte aufrechtzuerhalten, unseren Job, unsere Kinder, alles, wir sind so wahnsinnig voll, dass wir nicht mehr die Zeit haben, uns mit einem Sammelgebiet so sehr auseinanderzusetzen. Das heißt, wir brauchen die Information kurz, schnell, knackig und wir müssen uns darauf verlassen können. Kunstgebiete, wie sie früher gefragt waren, Kunsthandwerk, Mobiliar, eben Altmeister, da muss man sich auskennen. Da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Da kann ich nicht einfach die Daten abfragen, kann sagen, okay, hier Unikat aus der Periode, Wert gleich X. Das ist sehr, da muss man wirklich ein bisschen mehr Zeit und Liebe mitbringen. Und das haben wir heute nicht mehr. Deshalb, glaube ich, verschiebt sich das.
Was da auch zur Konsequenz hätte, dass die Preise wahrscheinlich fallen,
ja,
richtig?
Ja, im Moment, also wenn ich einen Tipp geben kann, im Moment kann man wunderbar 18. bis 19. Jahrhundert kaufen, ob das Kunsthandwerk ist oder Malerei, die Preise sind an für sich im Keller. Das wird aber wieder kommen, weil diese Wellen gab es immer und sie wird es wieder geben. Es bleibt nicht so. Ich bin sicher, im Moment, wenn man sich so Einrichtungszeitschriften anguckt oder sowas, dann hat man ja ganz viel, es gibt ganz viel Design. Aber es ist doch alles sehr, sehr ähnlich. Wir haben Riesenräume, loftartige Räume, sehr karg eingerichtet, mit sehr wenig. Große Sitzgarnituren, ein Teppich, ein Bild, ein Sideboard.
Sehr minimalistisch.
So, genau. Schauen wir mal zurück, wie diese Häuser, in die ich ja komme, aus den 60er, 70er Jahren, das war vollgestopft mit Wohnlichkeit. Da lag ein Teppich und da waren verschiedene Hölzer, waren alles schöne, warme Holztöne. Da waren goldgerahmte Bilder an den Wänden, manchmal sogar noch Porzellanteller an den Wänden, egal. Natürlich war es viel zu viel. Aber dieser Unterschied ist so krass. Und ich glaube, dass aber die Generation, die nach uns kommt, die jetzt aufwächst, dass die schon sich wieder ein bisschen unterscheiden will von dieser Kühle, von dieser Uniformität auch. Auch die Architektur, die heute ist, ist eine sehr klare, sehr viel Licht, sehr viel Struktur, aber kaum Wände. Die Leute hängen, wie gesagt, pro Raum hängt ein Kunstwerk. Das ist für Leute, die heute um die 70 sind, 80,
Nicht denkbar.
Und ich glaube schon, dass es wieder eine Generation kommen wird, die wieder mehr Individualität in der Einrichtung sucht und auch mehr wieder Wertigkeit in der Einrichtung sucht. Ja. Die eben nicht einfach gehen in ein Möbelhaus oder auch, nicht jeder kann sich ja teuer einrichten. Das ist ja auch nicht, man redet ja auch von der IKEA-Generation, ja. Es gibt ja auch da relativ teure, gute Sachen, auch hochwertige Sachen, aber ohne Nachhaltigkeit. Und ich glaube, es gibt eine Generation, die wieder diese Nachhaltigkeit in ihrer Einrichtung sucht. Die wieder Dinge haben will, die einzigartig sind, wo man in einem Teppich vielleicht wirklich diese Handarbeit liebt, wo man in einem Möbelstück das Furnier zu schätzen weiß, wo jedes Furnier anders ist, die in einem Porzellanobjekt sieht, wie viel Liebe und Handfertigkeit da drin ist und eben nicht einfach nur vom Fließband runter. Also ich glaube da ganz fest dran, wird auch so sein, weil das war immer so. Frage ist halt nur, wie lange dauert es?
Das kann ich ganz gut verstehen und der Mensch tappt immer in die gleiche Denkfalle und hat so dieses lineare Denken, das geht immer weiter so. Und wenn man genau hinguckt, es gibt so viele Beispiele für ganz eklatante Gegentrends, die das Ganze dann wieder ad absurdum führen. Und das kann ich mir bei dem von dir genannten Beispiel auch sehr gut vorstellen.
Eins vielleicht, was wirklich faszinierend ist. Wenn ich jemandem sage, ich bin Auktionatorin. Och, das ist ja toll. Das ist ja spannend. Ich war noch nie auf einer Auktion, wo ich sage, es ist Wahnsinn. Es ist eins der ältesten Geschäftsmodelle. Wenn ich mir überlege, in der BWL, wie ein Preis entsteht, dann ist das älteste Modell ist die Auktion, wie ein Preis entsteht. Es gibt in jeder Stadt Auktionshäuser. In München, in Köln gibt es zum Teil 10, 15 Auktionshäuser. Es gibt, man könnte fast wöchentlich zu Auktionen gehen. Und trotzdem gibt es so viele Leute, die so eine Schwellenangst haben und sagen, ich traue mich da nicht reinzugehen. Wenn ich da mal reingehe und dann hebe ich die Hand, dann habe ich da was für 10.000 ersteigert. Das
oder
passiert
passe ich
nicht.
Zu dem Klientel,
oder passe ich da rein, genau, was muss ich mitbringen? Oder muss ich dann irgendwie ganz viel Bargeld mitbringen oder sowas? Nein, aber überhaupt diese Schwellenangst zu nehmen, ist ganz wichtig. Und egal, mit wem ich drüber gesprochen habe, die Leute kommen alle mal zu mir und kaufen früher oder später immer was bei mir, weil es ist so, es macht so viel Spaß. Ja, deshalb, ich kann das immer nur wieder sagen, wenn eine Auktion irgendwo ist, einfach mal reingehen, mal gucken, sich mitreißen lassen. Man muss ja nicht gleich kaufen, aber es ist so schön. Es macht so viel Spaß und deshalb führe ich diese Unterhaltung relativ häufig und ich weiß, das artet immer aus, weil es natürlich, es ist ein wirklich sehr geheimnisvolles Phänomen, aber total spannend und jeder, der es einmal gemacht hat, wird eigentlich ein bisschen süchtig danach, glaube ich.
Naja, und ich könnte mir jetzt vorstellen, das ist eine freche Hypothese, dass ein Grund, warum die Gespräche da so lange dauern, ist vielleicht auch die eigene Leidenschaft für den Job und ja. Möglicherweise ist es dein Ding, würdest du das so sagen können?
Es ist total mein Ding. Also das ist immer wieder schwierig, man hinterfragt ja eben auch und manchmal denkt man natürlich auch so, wenn gerade jetzt im Bekanntenkreis jemand sich wieder komplett umstrukturiert. Ich finde das immer total faszinierend, wenn jemand, weiß ich nicht, in einer Branche lang verhaftet war und dann plötzlich in eine ganz andere Branche wechselt. Und ich mir denke, aber du bringst doch gar nichts, wie kannst du in den Branchen so hin und her hüpfen, ja? Dann denke ich mir, gut, was für eine Branche wäre denn deine? Und ich kann immer nur sagen, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ja, klar, vielleicht auch, weil ich hineingewachsen bin. Aber es ist sowas von, ich mache ja alles hier. Ich mach Marketing, ich mache Personal, ich mache natürlich auch Buchhaltung. Also ich berate meine Kunden auch manchmal in Finanzfragen. Weil natürlich bei einer größeren Kunstsammlung kommt schon mal dieses, soll ich hier mein Aktiendepot auflösen oder soll ich die Kunstsammlung auflösen? Oder Immobilien bin ich auch mit dabei. Ja, natürlich, wenn es darum geht, irgendwie, man hat das Haus voll, natürlich vermittle ich dann schon auch mal irgendeine Immobilie. Also es ist so breit gefächert und so spannend, dass ich eigentlich mir nichts Besseres vorstellen kann. Und ich denke, ja, es kann schon sein, dass diese Faszination manchmal ein bisschen überspringt, wenn ich darüber rede. Ja.
Und es verändert sich zudem ja auch viel. Also ich habe gut verstanden heute, es ist ja nichts, was eine hohe Konstante ist, auch wenn man das vielleicht von außen auf den ersten Eindruck so denken mag, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Darf ich dir noch zwei Fragen stellen? Ja. Ich möchte gerne nochmal das Thema Frauen in den Jobs besser verstehen. Ich habe verstanden, als du angefangen hast, war es sehr unüblich, Kolleginnen zu haben im gleichen Metier, Auktionatorinnen. Wie guckst du denn heute drauf? Hat sich etwas geändert und verbessert? Wenn ja, inwiefern und was, ja, wie schaust du da heute drauf?
Ja, also da hat sich viel verändert. Also natürlich in den Auktionshäusern arbeiten schon viele Frauen, weil wir beschäftigen ja auch viele Kunstgeschichtler und natürlich ist das Kunstgeschichtsstudium schon sehr stark von Frauen besucht oder ab. Also sehr viele weibliche Absolventinnen gibt es dort und natürlich ist das der klassische Ort, die gehen entweder in ein Museum dann, wenn sie dann in der Kunstgeschichte bleiben, wenn sie Glück haben, können sie eine Sammlung beaufsichtigen, das ist natürlich ein Traum, oder sie gehen eben in den Kunsthandel oder ins Auktionshaus. Dadurch, es gibt schon sehr viele Frauen, aber jetzt in der Rolle des Auktionators oder der Auktionatorin, gibt es jetzt, also ich habe einige Kolleginnen, aber naja, es ist, man muss natürlich schon sehen, dass man Familie und Beruf unter einen Hut bringt. Und wie ich vorhin beschrieben habe, der Auktionator ist das Zentrum, hat schon viel, auch viel Verantwortung und wahnsinnig viel Engagement dahinter. Das ist kein Job, den man halbtags machen kann. Vor einer Auktion ist auch mal eine Nacht irgendwie mal notfalls drin, die man irgendwann nochmal durcharbeiten muss, ja, wenn was fertig werden muss. Oder und das ist natürlich mit einer Familie nicht immer so gut vereinbar, wenn man da nicht einen Partner hat, der das mitträgt. Oder noch familiäre Unterstützung, wenn man das nicht mit den Eltern macht oder mit Geschwistern oder sowas. Wenn das nicht gegeben ist, kann das schon sehr schwierig sein. Deshalb gibt es, glaube ich, nicht so viele Frauen, die das jetzt in leitender Position machen. Aber es gibt natürlich einige, die es als Ehepaar zum Beispiel machen. Das ist jetzt für mich, wäre es undenkbar gewesen. Meine Eltern haben es zusammen aufgebaut und das war für mich immer ein negatives Vorbild, weil ich diese Trennung von Privat und Geschäft nicht gesehen habe. Ich wollte das immer anders und deshalb war für mich immer klar, wenn ich es mache, mache ich es allein. Dafür habe ich ein besonders gutes Team, was das mit mir trägt. Ist auch super, aber das will nicht jede Frau so.
Was müsste passieren, damit es mehr Frauen in leitenden Positionen in Auktionshäusern gibt?
Da kann nicht viel passieren. Das ist ist eine ganz starke Typfrage. Und ich würde sagen, dass es gibt auch nicht so viele junge Männer, die das so machen möchten, vielleicht. Weil es ist eine. Man weiß, dass man sich gewissermaßen voll und ganz dem Ganzen verschreibt. Und das ist eine Persönlichkeitsfrage. Will ich meinen Job zu meinem, mein Hobby und mein Job zu meinem Vollzeitprojekt machen? Darf das 80% meiner Lebenszeit einnehmen?
Eine Frage der Leidenschaft.
Ist eine Frage der Leidenschaft. Und das ist geschlechterunabhängig. Das Einzige, was eben bei einer Frau halt dazukommt, eine Frau, und ich finde das auch ganz wie eine Familie, muss auch sein. Ich möchte auch gar nicht, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich zwei Kinder habe und dass das so machbar war. Und es war ein Drahtseilakt, gar keine Frage. Aber ich verzeihe es jeder Frau, die sagt, das ist mir zu viel, das schaffe ich nicht. Ja, und deshalb ist das einfach eine Persönlichkeitsfrage, nicht geschlechterspezifisch.
Wie gewinnst du in dem Zusammenhang, ist die Überleitung ganz einfach, wie gelingt es dir, für dich abzuschalten? Was machst du, um Distanz aufzubauen, um zur Ruhe zu kommen?
Ich glaube, das ist eine meiner besten Fähigkeiten. Ich lebe extrem in jedem Moment. Ich bin sehr authentisch. Ich bin sehr, das hat auch negative Seiten, aber das Gute vielleicht an mir ist, dass ich wirklich jeden Moment 100% da bin. Das heißt, ich bin jetzt 100% bei dir in diesem Gespräch. Ich bin, wenn jetzt ein Kunde reinkäme, wäre ich 100% bei ihm. Wenn ich aber hier den Raum verlasse und nach Hause komme zu meinen Kindern, bin ich 100% bei meinen Kindern. Ich bin, hänge sehr wenig nach. Ich kann da sehr gut trennen, Gott sei Dank. Deshalb, ich brauche auch die räumliche Trennung. Ich brauche auch vielleicht diesen Nachhauseweg, um dann auch zu Hause zu sein. Aber ich bin auch im Urlaub so, dass sobald ich eigentlich im Flieger sitze, bin ich mit meinem Kopf im Urlaub. Umgekehrt, auch wenn ich danach wieder hier bin, fühlt sich manchmal der Urlaub auch schon wieder Monate her an, weil ich dann auch schon wieder voll hier bin. Also das ist eine sehr lebenstaugliche Eigenschaft bei mir, die auch natürlich negativ manchmal ist. Aber ja, ich denke, dadurch fällt mir das Abschalten sehr leicht.
Was mir jetzt gar nicht so leicht fällt, das Gespräch zu beenden, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Einblicke und sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Anja.
Sehr gerne. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön.